Willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute zu Gast Thorsten Levsten von der Denker und Wulff AG. Kennt ihr noch nicht? Die solltet ihr aber kennen. Das ist einer der größten Windparkbetreiber und Projektierer in Deutschland. Die kennen sich also aus rund um das ganze Thema Windkraftanlage, Bauen, Baupläne und Ausbau. Und da konnte ich eine ganze Menge lernen. Ja, Thorsten sitzt mit seinem Büro gar nicht weit weg von mir, 10 Minuten. Ich bin schon oft dran vorbeigefahren. Das ist wahrscheinlich eines der schönsten Büros am Nord-Ostsee-Kanal. Dort sitzen die auf so einer kleinen Anhöhe und schauen den Schiffen zu, die durch den Nord-Ostsee-Kanal fahren, und sehen auch eine ganze Menge Windfarmen, die sie selber betreiben. Und es ist ziemlich interessant, wie es läuft mit dem Windkraftausbau. Wir haben ja in Schleswig-Holstein gerade eine Überdeckung. Also wir produzieren sehr, sehr viel Windenergie und können das gar nicht so selber alles verbrauchen. Und da habe ich ihn zum Beispiel gefragt, ob es nicht viel sinnvoller wäre, im Süden Windkraftanlagen zu bauen, weil theoretisch müssten die auch den gleichen Ertrag bringen, wenn man sie hoch genug baut. Ist aber gar nicht so. Und auch der Bau von Windkraftanlagen ist, obwohl diese Anlagen viel größer geworden sind, gar nicht deutlich günstiger geworden pro erzeugter Kilowattstunde Energie. Was mich so ein bisschen aufhorchen hat lassen, ist, dass der Anteil der Technologie, der in diesen Windkraftanlagen verbaut ist, zum großen Teil schon aus China kommt, auch wenn das europäische Hersteller sind, die außen dran stehen. Wir hatten auch ein bisschen überlegt, warum ziehen Hersteller von Windkraftanlagen eigentlich weg? Wie groß ist der Marktanteil aus China? Wie steht da dann zu dem ganzen Thema Zoll und Co.? Und wir haben natürlich auch über das EEG gesprochen. Also mal einen Ausflug in die Windenergie. Das ist ein Teil, der hat uns bisher bei Energiezone noch sehr gefehlt. Und das soll auch nicht die letzte Folge gewesen sein. Wir konnten nur an der Oberfläche kratzen. Wir hatten eine Stunde Zeit, müssen aber sicherlich nochmal die ein oder andere Folge aufnehmen. Jetzt kennen wir uns ja. Da fahre ich gerne wieder in dieses sehr, sehr schöne Büro. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Thorsten, willkommen zum Energiezone-Podcast hier im schönsten Gebäude hier in der Region und nur 10 Minuten von mir zu Hause weg. Gucken wir auf den Nord-Ostsee-Kanal und reden über Wind, obwohl heute kein Wind ist. Ich war ganz erstaunt, als ich hergefahren bin, dass die meisten Windräder sich nicht drehen. Aber es dreht sich wirklich nicht, weil kein Wind weht gerade. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal, was deine Firma macht.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Alex. Ich bin Thorsten Levsten, CEO von Denker und Wulff und auch Hauptgesellschafter von Denker und Wulff seit 2004. Bin aber seit 92 schon in der Branche, habe 92 meine erste Windkraftanlage gebaut, 95 dann hauptberuflich in diesem Segment gestartet als erster Mitarbeiter dieses Unternehmens und bin 58 Jahre fast schon alt und habe 2 Kinder, wohne in Kiel und bin von der Ausbildung Landwirt, habe in Kiel Agrar studiert. Und das ist auch der Link zu dieser Branche, weil wenn man Grund und Boden hat oder Grund und Bodeneigentümer kennt, dann kommt man schnell auf die Idee, über diesem Land was zu ernten. Und das war Nordfriesland, wo ich herkomme, sehr naheliegend.
Und sag mal, vielleicht ganz zu den Anfängen zurück. Wenn du in den 90er Jahren schon angefangen hast, die erste Windkraftanlage dann zu bauen, wie war da der Markt gestaltet? Konnte man sich dann schon aussuchen zwischen verschiedenen Windkraftanlagenherstellern oder musstest du noch selber irgendwie irgendwas zusammenschweißen, basteln?
Nee, das war nicht so. Die ersten, die was zusammengeschweißt haben, gebastelt haben, sind aus Dänemark gekommen. Die ersten wirklich kommerziell erfolgreichen Windkraftanlagen, Vestas oder Mikon, Nordtank waren so die 3 Marken, die da Präferenzen hatten. Und die sind dann hier so nach Schleswig-Holstein erstmal gekommen. Da gab es ja Stromeinspeise jetzt noch nicht. Da gab es nur Förderung vom BMFT. Und da konnte man sich bewerben und hat dann 8 Cent oder 6 Cent damals, nee, das waren Pfennige noch, Aufschlag bekommen auf den Strompreis, den man so am Markt bekommen hat.
Was war der Strompreis damals?
16 Pfennig hat man, war der Strompreis des Endverbrauchers und man hat so 10 dann irgendwie hätte man so bekommen. Und dann konnte man ungefähr diesen Preis realisieren, auch von 16 Pfennig damals.
Krass. Konnte man damals schon für 16 Pfennig Windkraftanlagen bauen? Also konnten die schon effizient Strom so erzeugen, dass es günstiger war als die 16 Pfennig?
Mit einigem Risiko konnte man das gerade so hinkriegen. Aber es war ein enges Höschen, sag ich mal, da wirtschaftlich erfolgreich zu sein. War für mich damals ein Glück, weil unser landwirtschaftlicher Betrieb, der, sag ich mal, nicht so groß ist oder war, hat nicht genug Eigenkapital gehabt, dann, wie wir dann die Genehmigung hatten und auch einen GU gefunden haben, der das bauen wollte. Es war damals der größte private Windpark, den man in Deutschland dann bauen wollte, mit 6200 kW-Anlagen.
Also 1,2 Megawatt.
Ja. 200 pro Anlage und dann eben 30 Meter Nabenhöhe, 26 Meter Rotordurchmesser.
Okay, das ist, wo sind wir heute, wenn man jetzt heute eine Anlage baut und wenn man sich hier heute, so ein bisschen durch die Gegend guckt, ein bisschen größer geworden.
Ein bisschen, ja. 170 Meter ist das, was wir Rotordurchmesser gebaut haben und 162 Meter Turmhöhe ist das höchste, was wir zurzeit realisiert haben.
Und wie viel Megawatt ist dann in einer so einer Anlage drin?
Also 6,6. Und die nächste Generation, die wir jetzt bauen, haben dann 7.
Und diese Anlagen, wo werden die gebaut? Also ich kann mich noch erinnern an diese vielen Vesta-Transporter aus Dänemark, so in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre. Ist das immer noch so? Kommt das immer noch daher? Oder hat sich das ganz stark verlagert auch nach China?
Unter anderem nach China. Europa kommt sehr viel, gerade was die Türme, Flügel aus der Türkei, aus Portugal. Die Gondeln kommen häufig aus, also werden in Deutschland und Dänemark zusammengebaut.
Was ist die Gondel?
Die Gondel, ja, die Gondel ist das, was oben auf dem Turm drauf sitzt.
Ach, das Ding oben drauf, okay. Der Turm ist quasi das, tatsächlich quasi der Turm, nicht das.
Wobei die Teile, die da reingebaut werden, auch, sag ich mal, zum großen Teil aus China sind. Also, ich würde mal sagen, 99% der Gussteile, die in diesen Windkraftanlagen verbaut sind, wo das Getriebe dran festgemacht ist oder die Nabe, die kommen aus China.
Okay, bevor wir noch mal ein bisschen näher in den Markt einsteigen, kannst du noch ein bisschen was zu deinem Unternehmen erzählen? Ihr seid jetzt ja mehr als nur ein Mitarbeiter mit dir. Ich bin hier auf das Gelände gefahren und man sieht dieses Gebäude, in dem wir sitzen, sieht man, wenn man auf der Landstraße hier vorbeifährt und guckt da immer ganz erstaunt drauf. Aber wir sind jetzt in Gebäude A, dann gibt's noch B und C, das ist ja schon ein bisschen größer geworden.
Doch, ein bisschen größer, ja. Wir sitzen hier am sogenannten Windmühlenberg, den wir selber nicht so getauft haben, sondern der schon aus dem 16. Jahrhundert hier mit einer Windmühle bedacht war. Und deshalb heißt der Windmühlenberg in der topografischen Karte. Sind wir 2011 eingezogen, haben das Gelände hier von der BIMA, von der ehemaligen Bundeswehrkaserne sozusagen, umgebaut in einen Standort für Zukunftsenergien. Ursprünglich war geplant, hier noch mehr Unternehmen anzusiedeln. Ich wollte eigentlich einen Gewerbepark daraus machen. Das wurde von der Regionalplanung hier oder von der Landesplanung aber definitiv nicht erlaubt. Wir haben dann fast 2 Jahre gekämpft, um überhaupt eine Genehmigung für dieses Gebäude zu bekommen. Und letztendlich sind wir 2011 hier eingezogen und sitzen jetzt hier, Denker Wulf, Hauptsitz. Und wir haben aber noch weitere Standorte in Breglum, in Rerik, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, in Kiel, unser neuestes Büro, in Rostock, in Eberswalde. Und das ist so unsere, auch so ein bisschen unsere, sag ich mal, Linie. Also immer durch die Länder, wo der Wind ganz gut weht. In Niedersachsen haben wir noch kein Büro, aber da machen wir auch Wind. Das heißt, wir sind eigentlich in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so die Achse, in der wir auch am meisten unterwegs sind, weil wir doch so sehen, dass die Projekte, sag ich mal, möglichst natürlich dicht an den Markt rankommen sollen, was jetzt immer schwerer wird aufgrund der neuen Energielage-Situation, wenn es um erneuerbare Energien geht und gleichzeitig natürlich, was die Herkunft der Produkte angeht, Einkauf wird immer teurer. Aber ich glaube, da kommen wir vielleicht noch
mal. Da kommen wir gleich nochmal zu, sozusagen, wie sich das eigentlich genau rechnet. Riri kenne ich ganz gut, da habe ich, glaube ich, ungefähr 8 Monate meines Lebens verbracht, immer in den Sommerferien, in den zwischen den Mitte der 80er und Mitte der 90er. Kenne ich das noch sehr, sehr gut. Bäckerei Graf ist da auch mit hervorragender Aussicht für diejenigen, die da guten Kuchen wollen. Wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
Also wir sind 262 Mitarbeiter. Wir sind von 1920 haben wir uns verdoppelt. Da waren wir gerade mal knapp über 100. Also die letzten 4 Jahre waren sehr, sehr stark an Mitarbeiterzuwachs und auch an diesen Standorten. Also 3 von diesen Standorten sind in den letzten 4 Jahren dazugekommen. 4 sogar. Und das ist eine sehr herausfordernde Zeit, weil wir haben ja einfach ein extremes Tal durchfahren. Die sogenannte Altmaier-Delle zwischen 17 und, sagen wir mal, 21 wurde ja kaum eine Windkraftanlage gebaut. Wir waren bei 800 MW nur noch, die in Deutschland zugebaut worden sind, kamen aus 16 mit dem höchsten Zubaujahr über 5000 MW und sind dann auf 800 eingebrochen. Das hat ja der ganzen Branche sehr viel Mitarbeiter gekostet. Wir haben weitergemacht. Wir sind auch in der Zeit ein bisschen langsamer gewachsen, aber sind gewachsen, weil wir daran geglaubt haben, dass der Markt wieder zurückkommt. Und das ist ja natürlich mit voller Wucht, denn jetzt auch unter der aktuellen Bundesregierung gekommen. Wir sind dann über 1800 MW jetzt wieder ungefähr auf 3,5 im letzten Jahr gewesen. Und wir erwarten, dass jetzt 24 eher so Richtung 5 Gigawatt Megawatt Windzubau eben stattfinden werden.
Und diese 200 plus Leute, was ist da die Wertschöpfungstiefe? Also die Anlagen selber sozusagen herstellen, tut ihr nicht. Also macht ihr Projekte für Dritte? Betreibt ihr das irgendwie selber? Legt ihr irgendwie Kabel? Also was machen diese Leute hier?
Wir sind so praktisch Full-Service-Unternehmen, wenn es darum geht, von der Idee einer Windkraftanlage bis zum fertigen Projekt und dem Betrieb, aktuell sogar wieder bis zum Abbau der bestehenden Anlage. Also wir bauen gerade sehr viele Repowering-Anlagen und müssen deshalb Windkraftanlagen, die wir selber mal sogar gebaut haben, wieder abbauen und die verwerten. Also auf diesem ganzen Lebenszyklus machen wir eigentlich alles, was man da machen kann. Allerdings keine Blaumänner. Das heißt, wir bauen nicht selber an den Anlagen rum, wir transportieren die Anlagen nicht selber und wir reparieren auch keine Flügel. Wir haben zwar noch ein paar andere Unternehmungen, die ich dir gerne auch noch erkläre, die wir so neben Denkerwulf machen, die auch ein bisschen im Dienstleistungsbereich noch für Windkraftanlagen unterwegs sind. Aber sonst sind wir Projektentwickler. Das ist unser Core-Thema. Und dann eigentlich seit 2004, seit mein Mitgesellschafter und ich hier, die, sag ich mal, zu 99,5% die Aktien übernehmen konnten, sind wir eben auch Stromverkäufer. Das heißt, wir haben eigentlich seit so 2008, 2009 keine Windkraftanlagen mehr verkauft, sondern wir betreiben diese Anlagen alle auf unserer eigenen Bilanz, in unserem eigenen Konzern. Und wir verkaufen zurzeit für 2 Gigawatt Windkraftanlagen den Strom. Also machen der Direktvermarktung und ein Großteil dieses Portfolios in der Größenordnung ungefähr 750 Megawatt. Das sind eben auch unsere eigenen Anlagen, wo wir den Strom selber dann sozusagen durch unsere Bilanz ziehen.
Und das läuft dann an der Strombörse oder sind das dann Direktabnahmeverträge mit bewerblichen Unternehmen, die den Strom bei euch kaufen?
Leider noch nicht. Soweit ist der Markt noch nicht. Wenn man im EEG drinsteckt, dann hat man da ja, sag ich mal, durchaus Preise, die zurzeit wieder über dem Marktniveau liegen. Deshalb ist es einfach notwendig, dass wir ja den Strompreis, den wir zurzeit haben, der ist irgendwie bei 4 bis 5 Cent. 4,8 bis jetzt letzten Monat, glaube ich, 6,2. Das heißt, die meisten Preise, die wir haben, wo die Anlagen so zwischen 8 und 9,5 Cent bekommen aus dem EEG, das ist halt oberhalb des Niveaus. Deshalb kann man kein PPA abschließen. Und wenn wir im EEG drinstecken, dann haben wir die sogenannte verpflichtende Direktvermarktung. Das heißt also, jede Kilowattstunde, die wir produzieren, geht in Bilanzkreis eines Direktvermarkters und der sieht zu, dass sein Bilanzkreis geschlossen und geregelt wird. Deshalb müssen wir eben jedes Jahr mit neuen Direktvermarktern verhandeln wieder, was die für unseren Strom bezahlen, denn der Wert des Stromes hängt ganz extrem davon ab, wie die Anlage im Markt operiert. Wenn du eine Anlage hast, die sehr früh von einem Sturm, der von der Nordsee über Deutschland geht, erfasst wird, dann ist die sehr früh am Netz, wo der Preis noch unten ist. Und dann hat diese Anlage also einen hohen Marktwert. Und eine Anlage, die dann, sag ich mal, weiter im Binnenland steht, die bekommt dann erst nach dieser Anlage den Strom. Dann fangen aber alle an, richtig zu produzieren. Und wenn viel Angebot im Markt ist, dann sinkt natürlich der Spotmarktpreis für den Strom. Und das berücksichtigen Direktvermarkter in ihren Ideen, in ihrem Vertriebsportfolio, weil sie versuchen natürlich aus dem Strom, den sie einkaufen, schon das Maximale am Markt zu erzielen. Und am Ende kriegen wir ja dann den Durchschnittspreis bezahlt, der sich in dem Monat gebildet hat, aus allen diesen ganzen Vermarktungspunkten, sage ich mal. Und die Differenz zu dem, was wir im EEG versprochen bekommen haben, die sogenannte Marktprämie, die kriegen wir dann sozusagen extra bezahlt. Das heißt, okay, also
eigentlich gar kein Risiko für euch. Euch kann es ja dann fast egal sein, wie hoch der Preis ist, der im Markt gebildet wird, wenn ihr Anlagen habt, die im EEG laufen. Ist das korrekt?
Das ist jetzt etwas provokativ. Das ist uns natürlich aber überhaupt
nicht gewollt provokativ. Ich weiß, es verstehen.
Aber Fakt ist, dass es stimmt natürlich, solange wir dieses System haben. Deshalb muss unser Ziel eben auch sein, dass wir es irgendwann mal schaffen, dass der wirkliche Wert der erneuerbaren Energien im Markt abgebildet wird. Das wird er jetzt nicht, weil wir praktisch alle wie in den großen See hinein produzieren und es diese direkten Kundenbeziehungen an der Stelle nur ganz untergeordnet gibt. Also wir haben Anlagen, die aus dem EEG raus sind, wo wir mit Energieversorgern Direktvermarktungsverträge schließen wo wir direkt, zum Beispiel mit der Telekom haben wir vor Jahren ein PPA geschlossen, weil die Anlagen eben nicht mehr im EEG sind, nicht mehr dieses Netz haben und deshalb mit dem ganz normalen Spotmarkt leben mussten. Da haben wir dafür vier Jahre Strompreis fest abgeschlossen. War natürlich nicht so toll, weil in den letzten Jahren, wie du weißt, gingen die Preise ja extrem durch die Decke. Da hätten wir lieber den Spotmarktpreis mitgenommen. Aber so what? Wenn man das macht, dann muss man sich halt seine Karten legen.
Aber in der Diskussion, die wir bisher in den Podcasts immer so hatten und die man im Markt auch so führt, ist ja, wird ja immer gesagt, dass der Strom hier zwar produziert wird oder jetzt zum Beispiel in Schleswig-Holstein eher viel Strom vorhanden ist, aber viele Abnehmer zum Beispiel eher im Süden sind. Oder wenn man Europa auf der Karte so anschaut, eher quasi in den alten Kohlegebieten, da wo die Energie halt früher kostenlos oder günstig war, sitzen. Was braucht man denn für ein Incentive-System aus deiner Sicht, um zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht von dem Strom von der Nordsee abhängig sein, sondern wir glauben, dass man auch in Dortmund sozusagen ausreichend Wind ernten kann. Und gehen wir mal davon aus, es gibt kein EEG als Backup. So, das heißt, man braucht irgendwie auch einen Batteriespeicher, damit man auch irgendwie nachts liefern kann, je nachdem, was der Vertrag da hergibt. Was fehlt denn dafür? Sind die Preise für Anlagen schon so niedrig, dass es jetzt irgendwie lohnt? Oder ist das Incentive-System im Markt noch nicht so weit?
Also super schwere Frage. Und du hast ja ganz viele Themen in eine Frage reingepackt. Das müssen wir eigentlich aufschlüsseln. Also einmal EEG, ja oder nein, brauchen wir das nicht. Klar brauchen wir. Wir sind noch nicht mit den Windkraftanlagen am Markt und wir sind jetzt gerade weiter vom Markt weg, als wir vor 3-4 Jahren waren. Die Anlagen sind unglaublich viel teurer geworden. Alles ist viel teurer geworden. Und der Strompreis ist wieder, wie er vor der Gaspreiskrise war.
Ja.
So, das heißt, wir haben niedrige Strompreise, nicht ganz so niedrig, wie sie damals waren, weil natürlich jetzt ein paar andere Themen noch dazugekommen sind.
Da wurde aber umgespaßt. Yellowstrom war 9 Pfennig. Für 9 Pfennig konnte man damals als Endkunde abschließen, vor der Eurowende.
Gut, das war ja ein Endkundenpreis. Wir reden ja immer vom Spotmarktpreis, der Preis, der sich übrigens in Deutschland immer gleich bildet, weil wir eine Preiszone haben. Also der Spotmarktpreis für Strom ist in München der gleiche, wie er in Kiel ist. So, das muss man einfach wissen. Deshalb geht es darum, wenn wir eine Preiszone haben, dann können wir den Strom hier transportieren nach Frankfurt. Und die können in Frankfurt dafür abschließen. Und der Transportpreis ist sozusagen das Netzentgelt, das auch in der Zone des gleichen Übertragungsnetzbetreibers der gleiche ist. So. Aber du hast ja eine andere Frage gestellt. Es ging einmal EEG ja oder nein. Und da muss ich ganz klar sagen, wir brauchen das EEG oder wir brauchen CFD, Contract for Difference, irgendwas für die Zukunft, damit wir Investitionssicherheit haben. Windkraftanlagen, Solaranlagen, all die ganzen Themen rechnen sich ja nur über einen sehr langen Zeitraum. Und keiner kann Projekte entwickeln und gleichzeitig dann noch 20, 25 Jahre Betrieb machen, wenn er nicht ungefähr weiß, was er für die Energie bekommt. Mhm. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir haben einen Markt, der umgestellt werden soll von, sagen wir mal, Großkraftwerken zu vielen Millionen Kleinkraftwerken. Und das ist natürlich eine extreme Umwälzung dieses ganzen Marktes. Dafür brauchen wir Netz, dafür brauchen wir Verteilung, wir brauchen Intelligenz, all diese ganzen Themen, die du regelmäßig in deinem Podcast dankenderweise ansprichst. Und die haben wir aber noch nicht. Und weil das noch nicht funktioniert, sind wir halt auf so einem Trip, dass wir extrem viel Erneuerbare ausbauen. Wir sind ja bei 52% dieses Jahr schon erneuerbare Energie im Netz. Das heißt, wir sind ja eigentlich schon verdammt weit gekommen. Und weil wir jetzt das Ganze über Herrn Habecks doch regelmäßige Gesetzgebung so angereizt haben, dass wir jetzt von 800 auf 1700 auf 3,5 und wahrscheinlich in diesem Jahr 24 dann ungefähr auf 5 Gigawatt Zubau gehen. Und bei Solar haben wir ja, glaube ich, 16 Gigawatt Zubau oder so gehabt im letzten Jahr. Also Riesenmengen. Wird der Stromsee von den erneuerbaren Energien, der volatile Stromsee, wird immer größer. Und wir haben einfach häufig jetzt schon Preise über Mittagsstunden, wo der Preis für Strom einfach negativ ist. Das heißt, alle erneuerbaren Energien leben aber davon, dass sie immer den Strom loswerden, dass sie immer einen Preis für ihr Strom auch kriegen, weil sonst würde sich keine Windkraftanlage rechnen. Und deshalb, und das ist einfach die Sicherheit, die der Gesellschaft diesem Ausbau geben muss, damit wir wirtschaftlich erfolgreich sein können. Da sind wir schon wirklich massiv unter Druck jetzt. Und bis wir das ändern können, dass wir wirklich unseren Strom an den Kunden dann ranbringen und den direkt vermarkten, dafür brauchen wir halt ein viel stärker auf die Volatilität reagierendes System. Mhm. Über vor allen Dingen Flexibilität im Verbrauch, Überpreissignale, die bei den Kunden ankommen. Und, aber diese ganzen Sachen, über die wird viel geredet oder wird auch bestimmt viel gemacht, aber in der großen Menge unserer 500 Terawattstunden, die wir hier in Deutschland durch das Netz jagen, sind das Tropfen. Ja, mhm. Das heißt also, bald wir anfangen würden zu sagen, überlass deine Windkraftanlage dem Markt, wird nicht eine einzige Windkraftanlage mehr gebaut. Mhm. Ne? Und das ist in der Realität der Leute, mit denen du häufig sprichst, ist das natürlich Wunsch. Ich habe auch in deinem Podcast jetzt vor irgendeinem, weiß nicht, ich glaube, es war nicht der Enna-Park-Gründer, aber hier von das, sag mal ein anderes, dass sich mit den hier
1,5?
Ja, weiß ich nicht, hier mit den hier Wallboxen.
Ah, OpenWD.
Ich glaube, der hat auch irgendwie gesagt, dass wir sollen uns alles dem Markt überlassen, dann läuft das schon. Das mag,
das beim Energiezone-Frühstück hat er das gesagt.
Das mag schon für einige Bereiche schon richtig sein, aber es ist eben nie eine Antwort für die große Masse. Ne? Also dass der eine oder andere kann eine Anlage an einer bestimmten Stelle betreiben, so ein Nordfriese mit einer 6 MW-Anlage direkt an der Küste, sagt vielleicht auch, das ist mir doch egal, ne? Weil das geht, da ist so viel Wind und der hat so gute Infrastrukturbedingungen, dass er das einfach bauen kann. Aber in Brandenburg wird dann keine Windkraftanlage mehr gebaut. Und wir brauchen sie halt überall, um die 100% irgendwann zu schaffen.
Eine der großen Veränderungen sollen ja dieses sozusagen Aufspalten der einen Preiszone sein. Da gibt's ja, wir hatten da in verschiedenen Podcasts schon drüber geredet, die Flexpower-Leute meinen, das ist wahrscheinlich gut für sozusagen die korrekte Marktinszenierung, schlecht aber für einen liquiden Markt, weil du willst ja im Grunde genommen, dass immer alles gut handelbar ist. Würde das irgendwas verändern für dich, wenn jetzt, das scheint jetzt sicher durch über die europäische Gesetzgebung so durchzudrücken, dass man wahrscheinlich am Ende bei 4 Preiszonen landet in Deutschland. Würde das irgendwas verändern beim Bau und bei der Planung von Windkraftanlagen konkret?
Ja, das würde was verändern. Das würde natürlich da, wo viel Wind ist, den Preis senken und da, wo wenig Wind ist, im Zweifelsfall den Preis heben. Und würde am Ende dann natürlich bedeuten, dass die Verbraucher oder die Verbraucher dahin müssen, wo dann der günstige Strom ist. Und das ist so die Denke, die dahinter steht. Und wo jeder Politiker sagt, Mensch, ist doch super, dann kommen noch mehr Unternehmen wie Northvolt in den Norden und wir bauen hier ganz viel Windkraft und dann kommen die alle her und Bayern steht leer. So, ne? Aber ich habe da meine Zweifel. Und für mich als Produzent bedeutet es ja nur, mein Produkt kommt extrem unter Druck. Mhm. Ne? So, und wir sind jetzt ja noch nicht mal marktreif. Ne? Das ist einfach die Wahrheit, muss man einfach sagen. Wenn wir heute neue Windkraftanlagen bauen, wir brauchen, sag ich mal, leider jetzt mehr als noch vor 2 oder 3 Jahren 8 Cent für den Strom. Sonst können wir die Anlage nicht bauen, nicht vernünftig betreiben, weil die Anlagen sind, so im Schnitt um 6 MW-Anlage um 2,5 bis 3 Millionen teurer geworden. Die Zinsen haben sich verdreifacht.
Nicht die Kosten, ist teurer geworden.
Ist einfach teurer geworden, ja. Okay. So über 20 Jahre sind die Zinsen im Schnitt so 2 bis 2,5 Millionen mehr. Also wenn du jetzt einfach mal 20 Jahre so ein Projekt analysierst. Und das sind zusammen Enterprise Value ungefähr bummelig 5 Millionen, die verloren gegangen sind in den letzten paar Jahren. Jetzt musst du mir erklären, wie der Strom dann für, das Ziel war, den für 4 bis 4,5, 5 Cent vielleicht herzustellen. Aber das hat man uns einfach, die Chance hat man uns einfach genommen. Dadurch, dass alles so und so viel teurer geworden ist. Und es gibt ganz viele Punkte in Deutschland, wenn es um die Genehmigungskosten, Landschaftsbildabgabe, Umweltabgaben, also da sind Sachen drin, das glaubst du gar nicht. Was denkst du, was wir an Landschaftsbildabgabe in Schleswig-Holstein
zahlen? Was ist ein Landschaftsbild?
Also Landschaftsbild. Das Landschaftsbild ist da schlecht, weil da stehen Windkraftanlagen, wenn wir hier aus der Rauch gucken.
Ah, okay. Und da ist es gut.
Da sind die ganz weit weg.
Ja.
So, das ist die Denke der Behörden, die dahinter steht.
Und an wen zahlt man an Geld? Also wer kassiert denn die Landschaftsbildabgabe?
Das ist erstmal der Kreis. Also der Kreis kriegt das. Das wird festgelegt von
der Genehmigungsbehörde.
Und du belastest das Landschaftsbild. Das wird dann, da gibt es eine schöne Formel. Und für so eine Anlage zahlen wir zwischen 180.000 und 250.000 Euro für das Landschaftsbild.
Über 20 Jahre?
Einmal. So in den Augenblick, wo das wird mit investiert. So, dann bezahlst du noch für die Versiegelung der Flächen, sag mal, vielleicht, weil du da Wege baust, Fundament baust, auch nochmal 50.000 Euro. Dann bezahlst du...
Das sind nicht die Kosten für den Weg,
sondern das ist nur Abgaben. Weil du Fläche versiegelst.
Ah, okay.
Ne? Dann bezahlst du, so, sag mal, früher haben wir vielleicht 2025, jetzt bezahlst du mittlerweile für die Anlagen, weil die teurer sind, einfach, und das ist ja nicht mehr arbeiten, ob eine Anlage jetzt 10 Millionen kostet oder ob die 2 Millionen kostet, die gleiche Arbeit, die zu genehmigen. Trotzdem bezahlen wir bei der Behörde jetzt irgendwie so 65.000 bis 70.000 Euro für die Genehmigung, weil wir 20 bezahlt haben. Und so geht das permanent und weiter. Und ja, wenn ich
die Anlage selber wird auch teurer, hast du gesagt.
Also Anlage also ist nicht so wie bei Solar. Die Anlagen sind 2,5 Millionen Euro locker teurer geworden.
Ne? Und weil die physisch teurer sind, weil wir haben ja jetzt gerade die Diskussion mit diesen günstigen Solarpaneln aus China und jetzt kriegen wir ein Panel, kostet noch irgendwie 60 Euro im Großhandelspreis.
Das Preis, haben das wir hier nicht. In Deutschland gar nicht. Da wird also das alles mal 3-4% von Jahr auf Jahr zurzeit teurer.
Okay. Und die Anlagen, wenn die immer größer werden, also du hast vorhin gesprochen, da waren die noch, das waren noch 200 kW Anlagen. Jetzt reden wir über Anlagen, die machen irgendwie 6 bis 7 Megawatt. Da hätte ich jetzt gedacht, so von naiv draußen, da müsste irgendwie Skaleneffekte geben. Sozusagen also, jede Umdrehung erzeugt ja irgendwie schon 20 kW gefühlt.
Wir reden jetzt ja auch von über 30 Jahren, die dazwischen liegen. Da gibt es natürlich extreme Skaleneffekte. Der technische Fortschritt wird ja immer langsamer. So, wir haben in den zwischen 2000 und 2010, da haben wir so die 2 MW, 3 MW Klasse eingeführt, oder ich sag mal 2,5 MW Klasse eingeführt bis 2010. Da ging das so los mit den ersten 3 Megawatt Anlagen. Sagen wir mal ab 2018, 20, so ging dieser nächste Sprung auf die 4,5 bis 5 MW. Und jetzt haben wir den Sprung auf die 6, 7 MW. Na, und die 200, das war in den 90ern und dann waren auch schon ab 94 haben wir schon 600 kW Anlagen gebaut. Mit den Anlagen, also die 600 kW Anlagen, da ging so die Kommerzialisierung, da gab es dann ja auch das, mit 90 ist das EEG gekommen, ne? Das heißt, da hieß es Stromeinspeisegesetz, da waren die 600 kW Anlagen in Schleswig-Holstein schon kommerziell erfolgreich.
Und nur damit zum Verständnis.
Vom Preis-Leistungsverhältnis. Da muss man, was investiere ich heute, um eine Jahreskilowattstunde zu bekommen? Da sind wir heute nicht weit entfernt von dem, was wir in den 2010 investiert haben.
Okay. Ich hätte gedacht, das ist verdrittelt oder so, gedrittelt oder so.
Genau. Und wir waren da auf einem sehr, sehr guten Weg. Das hat sich jetzt alles durch diese, sag ich mal, alles nach Corona, nach Putin, jetzt hat sich das alles in Zinsen und Anlagenpreisen wieder verflüchtigt, was wir an technischen Fortschritten und Erfolgen gehabt haben. So eine Anlage, wenn du hier aus dem Fenster gucken würdest, eine 3-MW-Anlage, die macht hier 8 Millionen Kilowattstunden. Eine Anlage, die wir jetzt hier auch bauen werden mit 6 MW oder ja 6,5 MW, die macht 17 Millionen. Also die macht doppelt so viel Kilowattstunden. So eine Anlage hat hier ungefähr, sag mal, die hat nur die Anlage hat vielleicht 3,5 Millionen gekostet. Die gleiche Anlage an der gleichen Stelle kostet jetzt auch das Doppelte. Also da siehst du schon, es hat sich... Eigentlich hätte die Anlage aber 2 Millionen weniger kosten müssen. Und dann hätten wir natürlich pro Kilowattstunde viel weniger ausgegeben.
Aber es ist vor allem der Zinseffekt, der sich da quasi...
Da kommt oben drauf. Die Anlage ist insgesamt teurer. Wir haben natürlich diese extreme Preissteigerung gehabt, die wir gesehen haben über Stahl während der Gaskrise und vor allen Dingen auch Corona. Ne? Da haben wir Lieferkettenprobleme ohne Ende gehabt, weil alles kam Also die Hersteller wollten alles billiger machen. Wenn wir so um 2020 wollten die Hersteller... Weil auch die Ausschreibung, das sagte ja was, früher haben wir ja praktisch, wenn wir eine Genehmigung hatten, konnten wir bauen, wir hatten, das EEG war sicher. Dann haben wir ja 17, 18 kam dann diese Ausschreibungsthematiken. Und da haben alle gedacht, oh, jetzt geht's aber los jetzt. Jetzt hauen die sich alle. Jetzt müssen wir was ganz Günstiges bauen, damit wir überhaupt noch eine Anlage haben, mit dem unsere Kunden dann an der Ausschreibung teilnehmen können, erfolgreich sind. Und da war ein extremes Rennen zwischen den Herstellern. Jetzt ist es aber so gewesen, dass gar keine Genehmigungen in Deutschland gekommen sind. Und wir wollten ja irgendwie so erst immer 3,5 hier ausschreiben. Jetzt sind wir ja mittlerweile durch Herrn Habecks, Fortschritte bei 10 Gigawatt pro Jahr. Das heißt, die Ausschreibungen werden gar nicht mehr voll. Na, wir schreiben 3 bis 4 Gigawatt aus im Quartal. Und die werden gar nicht voll. Die Ausschreibungen, deshalb können alle dicht am höchsten Preis bieten. Der jetzt zurzeit bei 7,35 Cent liegt. Und da kommen wir eigentlich gar nicht, die kriegen alle eigentlich diesen 7,35, weil wenn 3 ausgeschrieben werden, nur 2,7 beantragt. Langsam kommen jetzt mehr Genehmigungen. Also jetzt haben wir ja letztes Jahr schon über 6.
Wer schreibt aus?
Das machen die Unternehmen, die Projekte entwickeln wollen. Ne? Und also ausschreiben ist die Bundesnetzagentur, die schreibt das aus.
Ah, okay.
Die haben jetzt eigentlich letzten Male immer das Niveau, dass die Menge, die sie ausschreiben, sogar reduziert, weil sie den Wettbewerb erhalten wollen. Aber so richtig doll ist da kein Wettbewerb, weil wir brauchen auch die 735, damit es überhaupt funktioniert.
Aber 735 ist ja immer noch grundsätzlich fair, wenn wir noch das Ziel in Deutschland sozusagen komplett CO2-neutral zu produzieren. Also Kohle soll weg, alles soll irgendwie weg. Siehst du denn dann quasi schon Fortschritte? Gehen wir mal zu Großverbrauchern wie eine Stadt Hamburg oder Berlin zum Beispiel. Müssen da jetzt nicht Anlagen gebaut werden mit entsprechenden Großbatteriespeichern drumherum, wo man sagt, okay, 7 Cent kostet die 7 Cent sozusagen kostet die Kilowattstunde aus dem Windstrom. Mhm. Dann brauchen wir vielleicht nochmal 3 Cent oder 4 Cent extra, weil wir brauchen einen Batteriespeicher, damit wir diesen Windstrom auch in der Nacht oder Nacht ist für euch jetzt egal, aber in der Flaute vorhalten können. Und dann müssten wir jetzt um Berlin, um München eigentlich alles vollpflastern mit diesen Anlagen, damit wir dort irgendwann keine Kohle- und Gaskraftwerke mehr brauchen. Die müsste auch jetzt passieren, damit man, was ist das Ziel, 2035, glaube ich, neutral zu sein? Oder 80% dann
einschreiten? 80%. Ne? Mhm. Ja, das ist natürlich grundsätzlich alles eine schöne Denke, aber wir haben halt staatlich induzierte Abgaben und selbst wenn du hier Anlagen baust, den Strom ja nicht für den Preis, den die Anlage den Strom halt braucht. Ne? Das heißt, wenn ich baue hier eine Windkraftanlage hin und sage mal, ich brauche 8,5 Cent, um das bauen zu können, um alles zu bedienen und brauche eine Sicherheit. Das erste Problem ist ja schon mal, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das mir den Strom vielleicht für 9 Cent abnehmen würde, dann hält das Unternehmen seine Verpflichtung ein. Über 20 Jahre, glaubt die Bank mir das? Und wenn der Markt ein bisschen darunter ist, dann würde die Bank immer sagen, okay, ich gebe dir als Sicherheit Finanzierung auf Basis der, was der Markt dir gibt. Niemals, wenn ein einzelnes Unternehmen, das kein gutes Rating hat oder vielleicht ein Durchschnittsrating, das dir verspricht. Ne? Und das nächste ist, ich kann diesen Strom dem Unternehmen natürlich nur, wenn es einen räumlichen Zusammenhang zwischen meiner Windkraftanlage und dem Unternehmen gibt, dann kann ich Netzentgelte ersparen. Aber auch die ganzen anderen staatlich induzierten Preisbestandteile, die werde ich nicht so richtig leicht los. Die kommen immer auf meinen Strompreis obendrauf. Und wenn ich diese räumliche Nähe nicht darstellen kann, dann ist das auch schon schwierig. Und jetzt das nächste Thema, habe ich eine 6-MW-Anlage, die jetzt vielleicht den Strom so einigermaßen günstig noch produziert, dann ist das so viel Strom, also so eine Anlage macht halt dann irgendwie, sag mal, 15 Millionen Kilowattstunden Strom. Welches Unternehmen braucht 15 Millionen Kilowattstunden? Ne? Meist ist es so, dass das natürlich nie so funktioniert. Ja. Du produzierst einmal was in den See und vielleicht 25% davon kann kontinuierlich das Unternehmen überhaupt nur brauchen. Mhm. Ne? Das heißt aber, um die kommerziell nutzen zu können, die Anlage, musst du den Stromsee trotzdem bedienen, weil jede Kilowattstunde, die du produzierst, die musst du loswerden. Sonst rechnet sich die Anlage nicht.
Sonst wird die Sonst werden die anderen Kilowattstunden viel teurer, wenn sie sich loswirft.
Genau. Also wir laufen dann eigentlich schon so ein bisschen in so eine kleine Misere rein, weil wir bauen die Produktionskosten oder die Produktionskapazitäten für erneuerbare Energien, das haben wir jetzt schon gelernt über 20, 25 Jahre, wie man das so macht. Und wenn die Politik einigermaßen nett zu uns ist und die Bevölkerung uns nicht zu sehr hasst, dann, was jetzt der Fall ist, also alle wissen, wir müssen das machen und wir hatten ja eine Phase, wo wir sehr, auch selbst wir mit Gelbwesten, wo wir Windpark bauen wollen, sag ich mal, schon auch belagert worden sind und hier, geh weg, wir brauchen deine Windkraftanlagen nicht und solche Sachen und das macht nur den Strom teuer und diesen ganzen Kram, den wir immer schon bekämpft haben und der heute auch der sagt heute auch keiner mehr, weil es auch nicht stimmt.
Aber ist das auch so, zum Beispiel in Süddeutschland, wo es ja noch den einen oder anderen Politiker gibt, der ja schon dagegen anredet, egal ob es jetzt fachlich korrekt ist oder nicht. Hier habe ich das Gefühl, hier stört es jetzt gar keinen mehr. Also wir gucken jetzt auch auf Windkraftanlagen bei uns zu Hause, aber weit genug weg. Also ich nehme es gar nicht wahr. Aber ist das in Süddeutschland auch so, dass du, wenn du jetzt da hingehst und sagst, in der Nähe von Stuttgart baust jetzt eine Windkraftanlage, dass das schon nicht befürwortet, aber zumindest, dass keiner mit mehr in den Gelben Westen mehr kommt?
Ja, ich vermute mal, da wo nicht so viel ist, geht das immer noch. Alle Menschen lieben ihren Landstrich natürlich gerade besonders und es wird immer welche geben, die sagen, hier nicht, es muss bei den anderen sein. Not in my backyard gibt's heute auch noch, genauso wie es das früher gab. Heute haben nur alle das Gefühl, dass die Notwendigkeit der Energiewende natürlich schon ein Grund ist, den man nicht verhindern darf. Und wir haben einfach das Risiko gehabt, oder früher war es so, dass es ganz leicht war, den Menschen zu erklären, das bringt alles nichts. Und das macht nur wenige reich und deshalb musst du dagegen sein. So, heute ist es so, dass wir sehen, dass wir im Energiemarkt ja nun viel dichter dran sind. Wir kommen weiter, wir brauchen diesen Strom, der ist sinnvoll, der ist auch günstig, ja. Weil wenn du heute ein neues Atom- oder Kohle- oder Gaskraftwerk baust, dann kriegst du das auch nicht für 7 oder 8 Cent mehr hin. Das ist alles Vergangenheit, ne? So, deshalb, es gibt gar keine Alternative zu der Produktion des Stroms aus Wind und Sonne aus meiner Sicht. Das ist nicht das Thema. Wir müssen es nur mit dieser Produktion zusammen hinkriegen, den Strommarkt auch zum Funktionieren zu kriegen. Und das ist eben das, was fehlt. Wir sind beim Strom, wie gesagt, die 52%. Bei der Wärme haben wir mal gerade keine 20. Und beim Verkehr haben wir vielleicht 7. Das heißt, wir müssen diese Themen ja zusammendenken.
Aber bei dem Incentive-Modell vielleicht nochmal für eine Verständnisfrage. Also ich habe bisher verstanden, dass man in Süddeutschland, man hat schon ein bisschen weniger Wind. Also dieses, was Aiwanger macht, den Finger in die Luft zu halten, das fehlt ja nicht. Aber so bei 150 Meter Nabenhöhe gibt es irgendwie schon Wind. Aber weniger als hier, sagen wir mal 10-20% weniger macht dann so eine Anlage. Und in diesem sozusagen Standardvergütungssystem, wo du quasi immer den Durchschnittspreis am Strommarkt bekommst, würde es doch für dich immer ein Incentive sein, dort zu bauen, wo viel Wind ist. Ist
ja, das korrekt? Auf jeden Fall. Aber 10-20% wäre schön. Das ist natürlich viel, viel mehr.
Die Differenz ist viel mehr?
Ja, viel, viel mehr.
Also wir wie groß ist die Differenz?
Die Differenz ist bis zu 50%.
Okay.
So, und dann weißt du, wie hoch der Strompreis auf einmal sein muss, um in Stuttgart eine Windkraftanlage zu bauen.
Ach so.
Wir haben die gleiche Anlage, die du hier bei mir aus dem Fenster sehen kannst. Die macht hier 8 Millionen, die macht 4,6 Millionen in der Nähe von Stuttgart.
Die betreibe ich. Ich hätte gedacht, Differenz ist kleiner, weil ab einer gewissen Höhe habe ich gedacht.
Und die ist sogar noch höher. Die ist sogar noch höher als die Anlage hier. Die ist 140 Meter und die ist 120 Meter. Beide haben 117 Meter Rotor. Die mit dem 117 Meter Rotor hier im Mittel von Rendsburg-Eckernförde am Nord-Ostsee-Kanal macht 8 Millionen und die andere macht 4,6.
Aber also okay, das heißt
40% weniger.
Das heißt, sozusagen, wenn es quasi diesen physischen Nachteil gibt, also den wird es ja auch in der Zukunft,
weitergeben.
Okay. Siehst du dann Unternehmen, die dann zu dir kommen und sagen, hey, also wir können uns jetzt vielleicht jetzt nicht nächstes Jahr, im nächsten Jahr, wir machen jetzt irgendwie so eine Aluhütte oder wir machen irgendwie Kalk oder irgendwas anderes Energieintensives, die wirklich darauf angewiesen sind, sozusagen permanent günstigen Strom zu haben, die sich dann wirklich hier Landstriche anschauen, wo es viele Windkraftanlagen gibt, wo Strom ja dann Strom kostet ja hier physisch dann wirklich nur die Hälfte Windstrom. Und bei Solar weiß ich nicht.
Die Herstellung ist hier deutlich günstiger. Die Hälfte nicht, aber ist deutlich günstiger, ja.
Aber gibt es dann wirklich Unternehmen, die dann zu dir kommen und das auch verstehen langfristig, dass sie dahin müssen, wo der Strom günstig ist? Weil wenn sie in Stuttgart auch hinter einer großen Leitung hängen, hinter dem Ostling, Nordling, Südling, wo ja auch nur ein sehr kleiner Teil dieser Leistung irgendwie durchpasst, müssen sie ja dann irgendwann auch für diese Leistung, für diese Netze zahlen.
Das tun sie ja auch, ne? Und das tut unsere Gesellschaft auch. Es wird nicht so funktionieren, dass wir alle Leute dahin holen, wo die Windkraftanlagen stehen oder andersrum. Und das ist, sag ich mal, so eine Kardinalfrage und auch wieder so ein typischer Streit. Wollen wir Onshore, wollen wir Offshore, wollen wir Solar, wollen wir Leitung oder wollen wir sie nicht? Wir brauchen halt alles. Wir werden sehen, dass Unternehmen dahin gehen, so wie Northvolt. Die sind ja nicht nach Schleswig-Holstein gekommen, das darf man auch nicht sagen, weil der Strom hier so günstig ist, das wird natürlich überall erzählt und die haben natürlich automatisch nur grünen Strom, aber am Ende sind sie hergekommen, weil sie fast 1 Milliarde umsonst gekriegt haben. So,
das ist auch demnächst beim Wadakern Festival im Podcast, da frage ich ihn mal, sozusagen, der Deutschland-Geschäftsführer oder ich, der Deutschland-ND oder sowas.
Ich habe Leute, die da Verantwortung tragen, genau das gefragt und die antworten dir natürlich nicht, aber ich finde es doof. Natürlich machen die das nicht, weil auch kann ich sagen, wir nehmen so viel Subventionen, dass wir hier bauen können und da sind wir auch glücklich.
Nee,
das bewegt sich ja, es bewegt ja etwas und das ist auch nicht, ist ja auch gut, dass es so kommt. Na, das will ich ja gar nicht sagen. Aber die nehmen Strom nicht aus Schleswig-Holstein, weil Windkraftanlagen jetzt irgendwie denen den Strom günstiger liefern, sondern die nehmen den Strom ganz genauso aus dem großen Stromsee. Und unsere Gesellschaft muss sich entscheiden.
So energieintensiv Batterieherstellung? Die haben so große
Backmaschinen. Angeblich ist es irgendwie 1 oder 2% nur von dem Wert der Batterie, was Energie ausmacht.
Ja, das nehme ich auch.
Haben die da gesagt. Deshalb habe ich solche Fragen, genau diese Fragen habe ich ja bei einigen Veranstaltungen mit Northvolt auch gestellt. Ne, weil ich will das ja auch verstehen. Ich will doch wissen, ob das richtig oder falsch ist, was ich denke. Ne? So, und es wird sehr viel unter der Decke gehalten. Das muss man einfach ganz klar sagen, weil es natürlich die Interessen dieser Leute auch schützt. Aber Fakt ist, es ist natürlich gut, wenn Unternehmen dahin gehen, wo der Strom günstiger ist. Und wenn wir die Stromzonen haben, dann wird es auch so sein. Besser wäre eine direkte Belieferung der Unternehmen, dass man dann baut und direkte PPAs machen kann. Das werden wir ja auch irgendwann sehen. Aber wenn wir das machen, haben wir immer das Problem, dass es immer eine Residualnetzgröße gibt.
Ja.
Und diese Menschen müssen natürlich das Netz haben und diese Menschen müssen auch zu 100% regenerativ werden. Und natürlich müssen wir auch nach Bayern genug Windstrom bringen, damit wir 100% regenerativ werden. Und wenn sich Leute aus dieser Verantwortung rausstehen und sagen, ich brauche ja kein Netz, ich bezahle keine Netzentgelte, dann hast du immer das Problem, dass es für die anderen teurer wird.
Das stimmt.
Wir dürfen das einfach nicht verteufeln. Und diese eine Strompreiszone hat natürlich dazu geführt, dass wir so vorangekommen sind mit dem Zubau. Und wenn wir jetzt mehrere Strompreiszonen haben, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass ich weniger für meinen Strom kriege. So, vielleicht ist das der Grund, warum ich dagegen rede. Ne? Kann man sich natürlich auch Gedanken
aber machen. Du hättest ja ein Incentive, dann dort zu bauen, wo dann Strom teurer ist. Dann würdest du sagen, dann wird auf einmal die Anlage in Stuttgart interessanter.
Aber dann wird der ganze Strom ja teurer. Guck mal, das macht ja keinen Sinn. Fakt ist, der Norden hat den Wind, den Strom hier günstig zu produzieren und in den Süden zu schicken, ist billiger, als teuren Strom im Süden zu produzieren und die Kabel nicht zu bauen. Weil Transport ist einfach viel günstiger. Transport sind nur zwei große, massive Trassen, ja.
Aber das hatte ich auch den CIO von 50 Hertz gefragt. Dann wird jetzt, ja, ich weiß nicht, wie heißt denn, ich verwechsel immer die Namen, aber das ist der Ostlink, da, was da von Stralsund nach Süden gebaut wird, diese 4 Gigawatt Leitung. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, wir laufen jetzt auf einen Markt zu, der alleine an Wind 5 Gigawatt vielleicht im nächsten Jahr zubaut und dann nochmal Solar 20 Gigawatt. Das heißt, wir kriegen ja noch nicht mal die Zubauleistung eines Jahres, noch nicht mal einen Bruchteil davon kriegt man durch die Trassen, die jetzt gebaut werden. Also die Leitungen werden auch gar nicht gebaut.
Nee, aber wir werden schon noch eine ganze Menge Strom los, aber also da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Wir sind ja sehr, sehr fluktuierend hier durch die verschiedenen Themen geflogen. So richtig erklärbärmäßig müsste man, glaube ich, ein bisschen anders anfangen. Aber das ist, der Netzanschluss ist für den Ausbau erneuerbarer Energien das absolute Nadelöhr. Die Politik ist immer noch bei Genehmigungen und sagt, wir müssen da was machen, wir haben Gesetze alle geändert und wir muss schneller gehen, Umweltschutz und bla bla bla. Das ist für uns schon Geschichte, wir nehmen das mit, wir kriegen die Genehmigung, es läuft. Aber Netzanschluss ist das große Thema. Deshalb ist eine große Initiative auch eben die Umspannwerke, die wir bauen. Eigentlich jeder Windpark hat ein eigenes Umspannwerk mittlerweile aufgrund der Größe. Das heißt, wir schließen nie 20 kV oder 30 kV an, sondern immer im 110 kV Netz und weil die Leistungen so groß sind, ne? Und bisher aber noch nie im 380 kV oder 220 kV Netz, weil das nochmal super, super, super viel teurer ist, ne? Faktor 10 fast oder so.
So ein Umspannwerk dann zu bauen, ja, dafür, die Trafos und alles, ja, da bereitzustellen. Genau.
Deshalb 110 kV und da wollen wir halt, wenn wir ein Umspannwerk mal wegen 100 Megawatt bauen, dann wollen wir da 100 Megawatt Wind anschließen und nochmal 100 Megawatt Solar, weil wir mittlerweile festgestellt haben, dass es ja keine Gleichzeitigkeit dieser Stromaufkommen gibt. Also in der Mittagssonne 100 Megawatt Solar und sonst eben 100 Megawatt Wind. Da gibt es einfach kaum Einschränkungen, wenn du das zu 100% überbaust für Umspannwerk im Jahresverlauf, weil der Windpark speist selten 100% ein, der Solarpark speist auch häufiger 100% ein. Und das passt in der Verteilung sehr gut zusammen.
Aber jetzt mal,
also Sommer, Winter und diese ganzen.
Aber rein Themen. Physisch, wenn du jetzt so einen Park baust mit so einem relativ großen Anschluss, dann müsste es dann nicht auch attraktiv sein, eine entsprechende Batterie dahinter zu bauen, weil, wie du schon sagst, es braucht ja nicht gleichzeitig jeder diese 100 Megawatt gerade oder 100 Megawatt Solar. Macht es für dich, es gibt ein Incentive-Modell, wo du sagen würdest, okay, jetzt baue ich auch eine Batterie dazu? Oder lohnt sich das gar nicht, weil du durch das EEG-Netz sowieso den Preis, sozusagen diesen Marktpreis bekommst? Weil physisch müsste doch die Batterie sinnvoll sein. Es gibt da einfach Phasen, wo da ein bisschen mehr Strom gerade im Netz gebraucht wird und ein bisschen weniger.
Ja.
Ein bisschen weniger Strom.
Also Batterien müssen extra incentiviert werden, damit du sie baust. Oder du musst am Regelenergiemarkt teilnehmen. Das ist ein Weg, um mit Batterien ein Geschäftsmodell zu machen. Und was ist auch das, was die meisten Speicher tun, um praktisch im ich weiß jetzt nicht genau, wie die Regelbereiche sind, das geht aber irgendwie so ein im Millisekundenbereich oder dass man da Frequenzhaltung macht oder man macht halt im
Viertelstunden, dafür wirst du dann vergütet.
Viertelstundenbereich, dann hast du eine Batterie, die wird immer nur, sag ich mal, immer nur zwischen 50 und 100 geladen. Das heißt, mal nimmst du was, mal schiebst du was, um das Netz zu erhalten. Und das wird, dieser Regelenergiepromarkt, der wird auktioniert. Und da kannst du deinen Speicher anbieten. Und dann sagst du, okay, ich mache Regelstrom für über 30 Cent die Kilowattstunde. Und dann
das ist ein anderer Markt. Das hat mit dem Markt gar nichts zu tun,
in dem du heute teilst. Das ist ein anderer Markt. Dieser Speichermarkt, der jetzt langfristiger ist, das ist mit Batterien halt schon, also alles, was Speicher ist, immer deutlich teurer, als den Strom direkt zu produzieren.
Okay, verstehe.
Das heißt, jetzt einen Speicher zu bauen, das einzulagern, kann dann nur funktionieren, wenn du sagst, okay, ich speichere jetzt das ein und verkaufe es dann in einer Zeit, wo der Strom sehr teuer ist. Und das ist auch etwas, was kommen wird, dass du den Strom dann verkaufst. Nur das Problem ist, zurzeit darfst du das noch nicht. Du darfst nicht irgendwie deinen EEG-Strom für 8 Cent irgendwie nehmen und dann irgendwie den Strom, sag ich mal, dann nochmal vielleicht mit einem Aufschlag irgendwo anders zu verkaufen. Da gibt es noch keine Regulatorik für, die das erlaubt.
Okay, und dann vielleicht mal ein, zwei Mythen in diesem Markt. Du hast gesagt, ihr baut jetzt schon Anlagen zurück, die jetzt quasi nicht mehr die entsprechende Leistung bringen und sozusagen oder repowert quasi, baut eine größere Anlage hin. Es gibt ja diesen Mythos, dass dann ganz viel Müll entsteht, weil keiner dieses Material, was da drin verbaut war, jemals wieder verwenden kann. Was davon ist denn wahr oder wie groß ist denn der, wenn nicht Kompostierung ist das falsche Wort, aber der Wiederverwendung, der Recyclinggrad?
Der Recyclinggrad ist, glaube ich, fast, also ich würde mal sagen 90-95%. Aber so ganz genau kann ich es ja nicht sagen. Nur die Mythen und die Bilder, die es im Internet gibt, wo dann irgendwie über hunderte von Flügeln da der Sand drüber weggeschoben oder der Müll drüber weggeschoben wird, das gibt es in Deutschland natürlich nicht. Die Rückbaukosten für Windkraftanlagen sind auch sprunghaft in die Höhe gegangen. Das heißt, früher haben wir zum Beispiel das Material aus den Wegen, das haben wir über eine Brechanlage gefahren, das haben wir aussortiert, also das wird gesiebt, um die Erde wieder rauszukriegen, damit du wieder reinen Schotter hast. Und dann wurde das wieder eingebaut in die gleichen Wege. Heute nicht mehr erlaubt. Du brauchst für das Material, was du ausbaust, dann im Prinzip noch eine neue Zertifizierung. Das heißt, eigentlich läuft es so nicht, wir bauen es auf und fahren es auf eine Deponie. Ist heute teurer, die Wege und die Stellflächen zurückzubauen, als die Windkraftanlage abzubauen.
Okay.
Das haben wir vorher, also die Kosten gab es eigentlich gar nicht. Das Material haben wir genommen und wieder neu eingebaut. Ne?
Krass.
Selbst wenn wir einen Windpark umbauen, also ein Repowering, das heißt, an der gleichen Stelle baust du einen Windpark, dann kannst du ja meist die Wege nicht wieder benutzen, nur Teile. Du musst die umlegen. Ja? Kannst du mit dem Material nicht machen. Da kommt die Umweltbehörde und passt auf, dass du nicht das Material wieder rein ist, dass du neues Material einbaust.
Da machen wir es uns quasi als Gesellschaft selber schwer, sozusagen durch diese...
Die Behörden werden sagen, und das ist aber auch alles so schrecklich, das ist nicht sauber, es darf da nicht wieder eingebaut werden. Ne? Und wir haben jetzt eigentlich nur noch Natursteinmaterialien, die natürlich viel teurer sind. Die kommen aus Norwegen, werden aus dem...
Für die Wege?
Ja.
Warum?
Weil es hier gar nicht mehr so wie Schotter und all das zertifiziertes Recyclingmaterial gibt. Das wird neuer, wird richtig schöner Bruch aus Norwegen per Schute hierher geholt und das wird hier eingebaut und macht die Wege, den Neubau ist ja auch schon mal wieder deutlich teurer, als er früher war. Die Kosten sind heute auch viel höher, das ist sowieso klar. Rückbau der Anlage.
Muss man denn so oft so eine Anlage dahin? Wenn der einmal hingefahren wird, der Schwerlasttransporter,
ist das Entscheidende. Du musst ja mit X Transporten und mit Achslasten zwischen, 12 Tonnen Achslast da überweg. Der Rückbau der Anlage selber, da haben wir früher sogar noch Geld für bekommen, weil der Stahlpreis hoch war, dann haben die Leute die Anlagen abgebaut und dann sind sie halt in den Hochofen gekommen und haben da noch Geld für gekriegt. Heute ist es so, dass wir da auch schon wieder für eine 600 oder Megawatt-Anlage, wir zurückbauen, in der Größenordnung zwischen 30.000 und 40.000 Euro bezahlen. Obwohl die Leute sich den Stahl gegenrechnen lassen. Das heißt, also der Turm ist natürlich ein Geschenk. Da gibt's richtig gut Geld für. Und das Gleiche gilt eben auch für den ganzen Grundrahmen. Alles wird auseinandergenommen. Teilweise werden die Anlagen aber auch wieder in Betrieb genommen. Das heißt, dann werden die relativ weit nach Osten gefahren und werden wieder aufgestellt und weiter betrieben. überall da, wo es hier wirklich nur um den Strompreis geht, also wo der Strompreis direkt genutzt wird, da werden die, können die Anlagen wieder aufgebaut werden. Da, wo es irgendwelche gesetzlichen Rahmenbereiche gibt, wo man vielleicht etwas höhere Preise hat, da lohnt sich es nicht, da kauft man lieber eine neue Anlage. Also da, wo der Strompreis nicht so hoch ist, kann man so eine Megawattanlage gut wieder aufbauen. 600 kW Anlagen werden halt heute eigentlich alle eingeschmolzen. So, wir bauen jetzt ja schon 3 Megawatt Anlagen zurück. Die werden schon noch bezahlt. Da kriegst du schon nochmal hier, sagen wir, 6-stelligen Betrag für so eine Anlage. Aber ansonsten, wo du die Anlage nicht nutzen kannst, da ist der Rückbau richtig teuer geworden.
Früher, noch ein anderer Mythos war früher, oder der mich interessiert.
Aber die Flügel zum Beispiel, die werden auch geschreddert, ne, da liegt, die werden auseinandergenommen, und dann werden die in Betonwerken verarbeitet, im Hochofenbereich verarbeitet, die kommen damit in die.
Das wird irgendwie Material, das kann Filmmaterial sein für die Autobahn oder so, okay. Und die, andere Mythos, der mich, sozusagen, der, den ich letzte Zeit gelesen war, früher gab es ja diese sozusagen diese Qualitätsthese aus Europa, kamen dann die Anlagen, die besonders wind- und sturmfest waren, und die Sachen, günstige Sachen aus China oder wo auch immer die Anlagen gebaut wurden, die sind immer beim Sturm umgefallen. Ist das immer noch so, oder können jetzt die Chinesen, die ja gigantische Mengen auch an erneuerbaren Energien jetzt ausbauen, wo es wahrscheinlich viele Hersteller mittlerweile gibt, sind die Anlagen genauso gut?
Also auch da muss man wieder sagen, wir sind ja jetzt bei einer Größenklasse, wo wir erhebliche Probleme haben, also zwischen in den Anlagen zwischen 5,5 und 7 MW. Die Anlagen sind alle neu. Wir sehen im Betrieb dieser Anlagen große Probleme. Das ist immer so, wenn du so eine Anlagenklasse, das ist ja so ein richtiger Generationssprung, sagen wir mal zwischen den 5 und den 7 MW Anlagen, genauso wie zwischen 3 und 5. Und dieser Sprung führt jetzt einfach zu großen Themen. Also da haben wir überall Qualitätsprobleme. Wir haben sowohl bei den Flügeln das Thema. Man wird das einfangen. Ne? Das heißt aber auch.
Aber was für ein Qualitätsproblem?
Naja, dass die Anlagen einfach, ich sag mal, vorsichtig, dass die Anlagen kaputt gehen. Und dass da in der Garantiezeit, also in den ersten, die Anlagen werden in Betrieb genommen, sind gleich zu laut, oder wir haben Materialprobleme, Flügel müssen nachrepariert werden oder getauscht werden oder Lagerthemen und so. Das ist schon nicht unnormal. Na, das ist einfach da. Nur bei diesen großen Maschinen ist es unglaublich teuer, wenn die Anlage steht. Na, so eine Anlage macht ja pro Tag eine ganze Menge Kilowattstunden. Und das kostet schon mal viel Ausfallzeit. Aber auch die Reparatur in diesen Höhen und mit diesen Gewichten ist natürlich enorm teuer.
Weil du mal so Spezialkräne brauchst und Leute,
genau, die auch ausgebildet. Allein die Mobilisierung eines solchen Kranes ist ja auch nicht von heute auf morgen. Du musst da Genehmigung haben, die zu fahren. Das kann teilweise 2 Wochen dauern, bis du überhaupt eine Genehmigung kriegst für eine schnelle Reparatur. Aber eigentlich dauert das eher 6-7 Wochen, bis du eine Genehmigung für so einen Kran-Transport kriegst.
Aber ne? Ist es dann nicht attraktiver, wieder kleinere Anlagen zu bauen, die sich einfach reparieren lassen?
Nein. Das ist schon die richtige Tendenz. Aber wir müssen das in dieser Größenordnung erstmal vernünftig in den Griff kriegen. Dann kriegen wir es auch wieder hin. Zu 60-70% kommt alles, was in der Anlage verbaut ist, kommt auch aus China. Ne? Das ist
auch der Stahl im Turm zum Beispiel?
Ja, alles.
Kommt auch schon aus China.
Es kommt meistens alles aus China. Die Hersteller hatten ja vor Corona sowieso versucht, ich will mal sagen, fast 100% aus China zu bekommen. Nur die Anlage hier noch zusammenzubauen. Auch die Gondel wird dann in Europa noch zusammengebaut. Nur die Teile, die in der Gondel sitzen, die kommen, sag ich mal, zu 70% locker aus China. Ne? Also Getriebe kommt aus China, Wechselrichter und Grundrahmen, Gussteile.
Ne? Und da gibt es jetzt auch keinen irgendein Innovationskonzept, irgendwas Getriebefreies so im
gibt's auch, aber eigentlich ist bis auf 2 Hersteller, die direkt getriebene Anlage bauen. Siemens hat das auch gemacht, hat das aber wieder jetzt wieder abbestellt, sag ich mal. Ja. Aber nochmal zurück zu dem, dann hat man gesehen, dass die Lieferketten ja erheblich unterbrochen waren durch Corona, und hier in den Kanälen stehen Schiffe quer und was ich weiß, Houthi-Rebellen und alles. Das wird alles direkt auf unsere Kosten reflektiert. Wir mussten sogar, wenn ein Schiff in Shanghai nicht beladen oder entladen werden kann wegen Corona, sollten wir die Wartekosten hier in unseren Maschinenpreisen reflektieren und alles mögliche. Also ist sehr, sehr kompliziert. Dann gingen ja die Preise sowieso schon hoch. Dann hat man diese ganze China-Thematik, wurde jetzt immer schlimmer, Transport, aber auch, sagen wir mal, die ganze ganze politische Lage. Und das führt einfach dazu, dass man sagt, okay, wir müssen wieder mehr in Europa haben. Jetzt gibt's ja diese ganze Resilienzdiskussion und. Das heißt, man hat angefangen, wieder mehr in Europa zu machen. Gussteile und Getriebe wird man trotzdem nicht hier machen. Aber Türme oder Flügel kommen aus Portugal und Türkei, Europa, ne? Und insofern kommt das jetzt wieder ein bisschen zurück. Und man will ja sogar für besondere Resilienz dann extra Boni zahlen oder sagen wir verhindern, dass die chinesischen Hersteller hier in unseren Bereich kommen. Aber Fakt ist, dass die Anlagen sowieso aus China kommen. Ne? Deshalb ist das diese ganze Qualitätsdiskussion und so, reduziert sich eigentlich darauf, dass die chinesischen Hersteller, dass die vom Staat unterstützt werden und dadurch wahrscheinlich günstiger ihre Windkraftanlagen hier anbieten können. Zurzeit sind die Chinesen auf dem Markt hier noch nicht aktiv, aber unsere deutschen Hersteller haben natürlich große Angst davor, weil die Anlagen natürlich deutlich günstiger sind. So, und jetzt habe ich dir aber erzählt, wie viel teurer die deutschen Anlagen geworden sind oder die europäischen Anlagen. Kannst du ja auch mal überlegen, was das mit dem Strompreis macht. Und du hast die ganzen Modulthemen im Solarbereich angesprochen. Die haben sich gedrittelt, die Preise.
Mindestens.
Und das würde niemals einer auf die Idee kommen zu sagen, wir müssen jetzt die Module alle aus Deutschland haben. Denk, dann ist Solar definitiv vom Preis her ist es vorbei. Also da brauchen wir ja nicht einen Solarpark mehr hier bauen. Und dann will auch keiner die Strompreise bezahlen, die da rauskommen, wenn wir alle die Module oder auch die Wafer zum Beispiel aus Deutschland kriegen würden, was auch gar nicht geht. So, das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen und ich habe da auch gerade mit einem Financial Officer von einem großen Windkraftanlagenhersteller gesprochen, der hat ganz klar gesagt, wir können das auch. Wenn die Regeln hier gleich sind in Deutschland für die Chinesen wie uns, dann ist es wenig, was unterscheidet. Die Chinesen dürfen nur die Hersteller nicht sponsern. Das darf nicht passieren.
Okay.
Aber die trauen sich den Wettbewerb zu. Aber ich brauche Wettbewerb auf diesem Markt, weil die Anlagenhersteller, es sind zurzeit Vestas, Nordex, Enercon, GE. Das sind die Hersteller, mit denen wir eigentlich reden. Und das sind natürlich nicht viele.
Also ihr braucht im Grunde genommen, ob der jetzt aus China kommt, der Wettbewerb aus Vietnam spielt gar keine Rolle, aber sozusagen Wettbewerb hilft schon, damit die Preise noch vertretbar bleiben.
Nein, wir müssen ja vom Strompreis denken. Also ich hole jetzt nicht die anderen Hersteller hierher, das werde ich nicht machen. Ne? Aber wir müssen vom Strompreis denken. Und zurzeit ist ja so eine Mentalität in vielen Bereichen, wo man denken könnte, ein bisschen geht noch. Darf es ein bisschen mehr sein? Ja, geht noch. Und das ist in allen Bereichen, ob es im Transport ist, ob es in der Baubegleitung ist, bei den Vogelgutachten, überall. Ja, selbst bei den Behörden ist es ja so. Ne? Man hat ja schon über Landschaftsbildabgaben oder andere Abgabenkosten gesprochen. Und natürlich auch, wir müssen ja auch an diese Standorte rankommen. Die Landwirte, die schlafen auch nicht. Die sagen, oh, die Energiewende ist so wichtig. Ich will auch meinen Teil davon abhaben. Und da wird sich natürlich auch um die Flächen ganz schön gekloppt.
Okay, dann meine letzte Frage hier. Wir sind, glaube ich, schon über der Zeit so ein bisschen drüber. Wenn du jetzt so die nächsten 5 Jahre schaust, nächstes Jahr ist schon wieder Wahl, glaube ich. Wie optimistisch schaust du auf deine Branche? Sozusagen, du hast 2 Jahre beschrieben, du hast die Altmaier-Delle beschrieben, die war nicht so cool für dich. Da war es wahrscheinlich auch nicht so mega, in diesem Business zu sein. Aber wenn du jetzt nach vorne schaust, nächsten 5 Jahre,
ja, man hat ein gutes Fundament, würde ich sagen. Wir als Denker und Wulf machen das ja schon ein bisschen länger. Mittlerweile produzieren die Anlagen, die wir gebaut haben, 4,5 Terawattstunden Strom. Wenn du jetzt zugehört hast, habe ich gesagt, ungefähr 500 verbrauchen wir in Deutschland. Das ist also wirklich ein echter, geiler Anteil an dem, was Deutschland macht. Das heißt, wir sind relevant und ich möchte natürlich auch weiter relevant bleiben und diese Menge erhöhen. Und da sind wir gut aufgestellt, um in Deutschland, glaube ich, wenn wir da noch ein bisschen Druck auf den Markt kriegen, auch günstig Strom zu produzieren, an der Grenze dessen, was technisch und in dem Umfeld einfach möglich ist. Aber wir haben einen riesen Lack, wenn es darum geht, den Markt so zu gestalten, dass wir auch als Unternehmen denn darin agieren können, unseren Strom verkaufen, unseren Strom zum Kunden bringen und da den Mehrwert der regenerativen Energie auch wirklich zum Spüren für den Verbraucher bekommen und auch der Gesellschaft zu zeigen, dass der Erfolg der Energiewende sag mal, alternativlos natürlich sowieso ist, aber auch, dass wir da in Deutschland halt vielleicht ein bisschen weiter sind. So sind wir wohl auf dem Bereich der im Bereich der Produktion, aber in den ganz anderen Bereichen sind wir schon nicht mehr Nummer eins. Und da das müssen wir viel stärker sagen, wenn wir das hinkriegen. Wir hatten über die Wärmewende gesprochen und über den Verkehr. Verkehr ist natürlich ein Riesenthema, bidirektionales Laden aller Elektroautos ist das größte Speicherpotenzial, was wir haben. Da brauchen wir nicht einen bauen, da müssen wir nur andere Leute bezahlen, als die, die es heute fürs Speichern bekommen.
Den einzigen Wallbox-Hersteller, der es gerade anbietet, hast du ja schon gehört im Podcast. Genau. Der hat sich für weniger Regulierung ausgesprochen.
Ja, in dem Bereich ist es sicherlich richtig, aber ich denke mal, das ganze Thema Digitalisierung und die Daten zu teilen und das einfach die Kupferplatte da digitaler zu machen, das ist einfach der Weg. Und den Menschen aber auch am Ende ein bisschen Demut davor zu zeigen, dass das Ganze nicht umsonst zu haben ist. Und zwar nicht nur in Form von Geld, sondern auch in Form von etwas ein bisschen Umstellung. Mhm. Wenn du siehst, wie Menschen auf Elektromobilität reagieren und Gott, oh Gott, jetzt muss ich aber einmal den Laden planen und kann dann doch nicht ganz so schnell fahren und so. Da fängt es ja schon an, ja. Und wir müssen uns natürlich daran gewöhnen, dass die Geschirrspülmaschine nur für den doppelten Preis morgens um 7 läuft und für den halben Preis mittags um 12 und dass sie das von alleine macht. Aber dann muss ich vielleicht auch mal einen Kaffeebecher selber abwaschen, wenn ich dann um 10 nochmal Kaffee trinken will. Wir müssen auch alle selber was tun. Dann habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass wir die Energie wieder hinkriegen. Und es ist einfach ein geiler Bereich und es ist ein wirklich cooler Job, den wir hier machen dürfen.
Vielen Dank für deine Zeit.
Gern geschehen.
Das war's. In den nächsten Folgen geht's spannend weiter. Die wird Ilan zum Teil anmoderieren, zum Teil werde ich die anmoderieren. Ich habe schon eine Folge aufgenommen mit Northvolt. Ich habe ein Update aufgenommen mit Martin Lass. Der hat ein super cooles neues Geschäftsmodell gestartet. Es bleibt also spannend im Bereich Energiezone. Aber jetzt müsst ihr erstmal die ganzen Learnings aus dieser Podcast-Folge verarbeiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.